Wie die Nadine schon vorgelesen hat, wollen wir euch heute den Psalm 46 präsentieren und mitgeben, was uns angesprochen hat, was Gott zu uns gesprochen hat. Und die Nadine hat ihn auch schon vorgelesen. Und so ganz kurz am Anfang zum Überblick, wie wir es für uns aufgeteilt haben. Ihr seht hier eine Grafik. Den Psalm kann man in drei Teile aufteilen. Und es gibt auch die Auslegung, dass der erste Teil, das ist das Bräunliche, ich weiß nicht, wie es hier, okay. Der erste Block, dass der von einem levitischen Chor beziehungsweise von den Bewohnern von Israels gesungen werden. Und dieser Teil und aber auch, wie ihr seht, Vers 8 und Vers 12, das sind wie so Einschübe, so ein Refrain, der immer wieder kommt, wird auch von diesem Chor beziehungsweise von den Bewohnern gesungen. Und das werden wir als einen Teil sozusagen behandeln. Dann die Verse 5 bis 7, 9 bis 11, das wären die anderen beiden Blöcke, und es wurde dann von levitischen Priestern von Priestern oder levitischen Leitern gesungen. Genau, und so haben wir das auch für uns aufgeteilt. Ich werde den ersten bräunlichen Block machen, die Lüdi wird den roten Block machen und den helleren roten, und die Anna wird den dunkleren roten Block machen. Bevor ich jetzt mit meinem Teil anfange, noch einen ganz kurzen Überblick über den Psalm, über den ganzen Psalm, über den Kontext. Das ist ein Psalm, der gesungen wurde, um Gottes Schutz zu rühmen. Und zwar bei Naturkatastrophen, aber auch bei Belagerung. Und das ist auch so der Hintergrund ein bisschen von diesem Psalm, dass man davon ausgehen kann, dass die Bewohner der Stadt belagert wurden. Und als der Psalm entstanden ist, das kann man in die Zeit eingliedern, in der auch das Kapitel 33 von Jesaja handelt. Und da steht, dass da die Assyrer das Volk, die Stadt belagert haben. Und bei den Assyrern, das war bekannt, dass die recht grausam und schrecklich waren. Da gab es Kreuzigungen, Kinderopfer und was man sich so an schrecklichen Dingen alles vorstellen kann. Und die waren um diese Stadt, in der Mitte waren die Bewohner und die waren außenrum. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, hatten die allen Grund, sich zu fürchten, Angst zu haben, sich zu verstecken. Und trotzdem haben sie dieses Siegeslied gesungen, und es wurde dann aber auch zu anderen Anlässen und zu anderen Zeitpunkten später gesungen, und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich fange an mit dem zweiten Vers. Ich lese ihn euch nochmal vor. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Und ihr seht, das Wort Zuflucht habe ich mal herausgehoben, und damit möchte ich anfangen. Eine Zuflucht ist ein Ort oder es ist eine Person, die man in der Not aufsucht. Man sucht dort Schutz, man möchte dort Hilfe bekommen. Es gibt einem Sicherheit und man kann sich da geborgen fühlen. Und wenn man diese Zuflucht aufsucht, dann ist außenrum meistens irgendwas los. Es ist jetzt nicht ruhig, sondern es herrscht Chaos, Krieg, Verfolgung oder sonst irgendwas. Zumindest war das da so. Bei uns herrscht jetzt kein Krieg und keine Verfolgung. Was könnte das bei uns sein? Es könnten sein viel Stress, ein voller Terminkalender, Ärger, Enttäuschungen, Frust, Umstände, die einen völlig überfordern und überwältigen und aus der Bahn werfen. Und es ist oftmals so, dass wir dann unsere Zuflucht vielleicht im ersten Moment in irdischen Dingen suchen. Es könnten so Sachen wie vielleicht Essen, Schokolade, oder Serien schauen, Alkohol, Computerspiele, mal auf dem Handy gucken, Social Media, ach, den anderen geht es auch so schlecht. Das bringt uns vielleicht auch kurzzeitig Befriedigung und Ruhe, aber das ist nur von kurzer Dauer. Aber wenn wir die Zuflucht bei Gott suchen, dann ist es einfach unendlich und hört niemals auf, denn Gott ist ewig und er regiert auch in alle Ewigkeit. Und wir können bei ihm Zuflucht finden, indem wir seine Nähe suchen, durch Beten, durch in der Bibel lesen, in seinem Wort lesen, sein Wort aussprechen, durch Lobpreis und auch in der Natur, wenn man durch die Natur läuft und sieht, was er alles Tolles gemacht hat und ihn da entdecken kann. Und das Tolle ist, es kostet nichts und es ist sehr umweltschonend, weil es auch nichts verbraucht. Wir kommen zum nächsten Wort, das ist die Stärke. Und Stärke kann einerseits die körperliche Kraft sein, aber auch das, was unser Gehirn leistet, die Funktion und die Leistungsfähigkeit. Und Gott sagt zu uns, ich bin deine Stärke. Das heißt jetzt nicht, wir können auf dem Sofa sitzen, nichts mehr tun, nichts mehr denken, weil Gott alles macht, sondern wir brauchen schon unseren Körper, um irgendwie zu überleben und ja auch für Gott da zu sein. Aber oftmals kommen wir an unsere körperlichen Grenzen und ich auch, und das nicht nur freiwillig im Sport, sondern auch im Alltag. Zum Beispiel mit Kindern passiert es, denke ich, Müttern oft, dass irgendwann die körperliche Grenze und wahrscheinlich auch die geistige Grenze erreicht wird. Wenn man noch schlecht geschlafen hat oder gar nicht geschlafen hat, dann ist es super. Aber es können auch Sachen sein wie Krankheit, der Beruf, der einen total alles kostet, viele Termine und Aufgaben, die einen so viel Kraft rauben, dass man eigentlich keine mehr hat. Und Gott gibt uns da eigentlich diese tolle Zusage, hey, ich bin das, der dir die Kraft gibt, ich gebe dir diese Stärke und dafür brauchst du keinen Kaffee, keinen Zucker und keinen Red Bull, weil das hilft nur kurz. Dann, Gott ist ein Helfer, der bewährt ist in Nöten. Und dieses bewährt, das hat mich angesprochen, oder das ist mir so ein bisschen raus, hat mich so angesprochen. Denn wenn was bewährt ist, dann muss es davor schon mal funktioniert haben. Also man hatte das davor schon mal irgendwie im Einsatz und hat gemerkt, oh, das funktioniert, das hat sich bewährt. Und für mich war das so, Gott hat davor geholfen und es hat funktioniert und darauf kann ich zurückgreifen. Und ich musste dann auch daran denken, dass in den Psalmen oder in anderen Liedern in der Bibel oft auch, wenn das Volk Israel was gesungen hat, dass dann oft von dem Auszug aus Ägypten und das durch die Teilung des Meeres und wie sie da durch die Wüste gewandert sind, wie ganz oft das immer wieder wiederholt wird und die sich daran erinnern. Einfach auch um das vor Augen zu haben, was Gott wirklich schon Großes getan hat. Und da können wir uns oft auch fragen, wo ist es denn schon mal passiert? Wo hat Gott mir wirklich auch schon mal beigestanden? Wo hatte ich Chaos, Stürme im Leben? Wo hat er mir geholfen? Und wo hat er mir da die Kraft gegeben? Ein persönliches Beispiel von mir ist, als der Joshua Krebs hatte und wir gerade ein kleines, frisch geborenes Baby hatten. Das war auch so ein Umstand, der jetzt nicht gerade so die Ruhe in sich selbst war, sondern eher so ein Sturm und so ein Chaos war. Und ich kann es nicht erklären, aber so im Nachhinein weiß ich einfach, Gott hat mich da durchgetragen. Er hat mein Herz beschützt, er hat es bewahrt und hat mir da diese Kraft und diese Stärke gegeben, da durchzugehen und auch ohne Schaden wieder rauszukommen. Und ja, in anderen Übersetzungen steht auch, er ist uns eine Hilfe mehr als genug. Und wenn man sich das vorstellt, man hat von irgendwas mehr als genug, es steht auch manchmal reichlich, dann hat man eigentlich so eine Riesenauswahl. Also wenn ich jetzt mehr als genug Essen habe, dann habe ich nicht nur ein Brot, sondern dann habe ich Brot und Käse und Butter und weiß ich was alles. Und dann, was nehme ich? Das, was mir natürlich am besten schmeckt oder auf was ich gerade am meisten Lust habe. Und so habe ich mir das mit der Hilfe vorgestellt, dass Gott uns wirklich reichlich, er überschüttet uns mit seiner, oder er bietet uns so viel Hilfe an, dass es auch zu uns passt. Und nicht, er sagt, ich habe diese eine Hilfe für alle Menschen und wer halt, wen das jetzt nicht passt oder wer damit nichts anfangen kann, hat Pech. Sondern Gott liebt uns so sehr, dass er uns diese Hilfe wirklich für dich persönlich schickt, dass er sagt, ich weiß, was du brauchst, ich weiß, welche Hilfe du brauchst und ich gebe sie dir. Und wir müssen das einfach nur annehmen. Der nächste Vers, das habe ich zusammengefasst, also die Verse 3 und 4. Darum fürchten wir uns nicht. wenn die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ich habe die Worte Erde und Berge mal herausgehoben und es sind Worte, die für Dinge, die für Stabilität stehen. Sachen, die eigentlich nicht so leicht erschüttert werden, beziehungsweise nie erschüttern. Es sei denn, es kommt irgendwie ein Erdbeben oder sowas. Und ja, wenn die stabilsten Dinge instabil werden, kann einen schon die Füße wegreißen. Aber diese Israeliten haben das auch besungen, wir müssen uns da nicht fürchten, weil Gott bietet diese übernatürliche Stärke, Stabilität. Und ich finde, das hat irgendwie auch, finde ich, gerade so in die Zeit gepasst, wo wir stabile, normale Dinge hatten, die plötzlich nicht mehr normal waren. Plötzlich waren die Grenzen geschlossen. Plötzlich waren die Schulen zu, obwohl man als Schüler vielleicht immer gedacht hat, oh, schon wieder Schule, aber plötzlich war keine mehr da und die Schüler wären viel lieber in die Schule gegangen. Plötzlich waren die Kirchen zu oder man konnte die Freunde nicht mehr so einfach treffen. Und Gott sagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Stabilität, ich gebe euch das und ihr braucht da keine Angst zu haben. Dann, wenn Wasser wüten und die Berge zittern. Das sind, wie ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, diese Belagerung und die Naturgewalten oder Katastrophen. Und ich finde, bei Naturkatastrophen, da können wir nichts machen. Also ich stelle mir da immer so einen Tsunami vor, wenn da die Riesenwelle kommt, da bringt Wegrennen nichts, da bringt sich Eingraben nichts, da bringt gar nichts. Die Welle kommt und ja, als Mensch kann man da nichts machen. Und oft haben wir so Situationen im Leben, wo wir uns irgendwie ja, so überwältigt, so ohnmächtig fühlen. Außenrum tobt ein Sturm, es ist... das Wasser steht bis zum Hals, man kann nichts dagegen tun und man merkt irgendwie, man sinkt ein oder es überrollt ein und es ist also körperlich oder so menschlich kann man nichts mehr machen. Aber wir dürfen da wissen, wir haben einen Gott und wir brauchen keine Angst zu setzen. Und das, was wir machen können, das ist unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Und ja, was anderes bleibt uns eigentlich da nicht mehr. Kommen wir zu diesem Refrain, der eben zweimal wiederkommt, Vers 8 und 12. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und Herr der Herrscharen, das habe ich dann nochmal nachgeguckt, das ist jetzt nicht so ein gebräuchliches Wort für mich. Und es hieß, kann man auch Herr der Armeen, also Gott ist der Herr über die ganzen Armeen. Und Gott kämpft persönlich mit oder er kämpft für uns. Und im 2. Mose 14,14 steht, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und das hat er dem Volk Israel zugesprochen. Und ja, das fand ich auch so eine Ermutigung, dass wir einen Kämpfergott haben, der auch für uns kämpft. Es ist nicht nur ein Gott der Ruhe, der sagt, ruht euch aus, sondern es ist auch ein Gott, der wirklich uns vorangeht, wie wir es auch gesungen haben und uns für uns kämpft und uns sagt, ihr dürft ruhen und ich kämpfe. Und ich will dann abschließen mit der sicheren Burg. Und wenn ihr euch so eine Burg vorstellt, so eine richtig fette Burg, dicke Mauern, am besten noch so ein Wassergraben drum, der richtig tief ist, so eine Verteidigungsanlage. Und in Kriegszeiten, da ist der Krieg dann meistens außenrum, die Feinde belagern die Burg und die Verteidigung ist auf der Burg, hinter den Mauern direkt, vielleicht auch ein bisschen vor der Mauer. Aber innen drin in der Burg sind dann die, die den Schutz brauchen, Frauen, Kinder, Kranke, Alte oder die, die nicht kämpfen. Und Gott sagt zu uns, ich bin die Burg. Ihr müsst da keine Burg bauen, sondern ich bin die Burg. Und ich bin die dicke Mauer, die euch schützt. Und er steht zwischen uns und dem Feind und fängt dann die Angriffe ab. Und ich musste da an Jesus denken, der auch eigentlich für uns wie so eine lebendige Mauer ist, der die Angriffe des Feindes abbekommen hat und immer noch abbekommt und auf sich nimmt, damit wir in Frieden und Freiheit leben dürfen.
Genau, ich möchte mit uns die Verse 5 bis 7, wie Debbie schon vorgestellt hat, anschauen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Und wir schauen uns als erstes den Vers 5 an. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnung des Höchsten. Und ihr seht, ich habe auch, wie Debbie, die Worte, über die ich sprechen möchte und näher eingehen möchte, fett gemacht. Also Strom und Stadt Gottes. Und es ist so, wir haben ja den Kontext, die Stadt wurde belagert von Feinden. Und in Zeiten von Krieg war es immer ganz gut und nützlich, wenn eine Stadt einen Fluss hatte, weil das hat bedeutet, dass sie eine lange Überlebenschance hatte. Sie konnten lange von diesem Wasser, dem lebensnotwendigen Trinkwasser, zehren, egal wie lang die Belagerung angedauert hat. Und wir lesen hier von der Stadt Gottes und häufig, die wir die Bibel lesen, wissen, dass wenn von der Stadt Gottes die Rede ist, dass dann häufig Bezug auf Jerusalem genommen wird. Und ich habe uns jetzt aber eine Landkarte mitgebracht und da seht ihr da links oben Jerusalem und man sieht das Tote Meer und man sieht da oben durch Jericho oder an Jericho vorbei ein Fluss fließen, aber kein Fluss durch Jerusalem. Also von welcher Stadt wird hier gesprochen? Von welchem Fluss wird hier gesprochen? Genau. Im Vorfeld habe ich mich viel mit zwei Bibelstellen auseinandergesetzt. Und zwar aus Hesekiel 47, 3 bis 12 und der Offenbarung 22, 1 bis 2. Da hat mich Gott so hingeführt an diese Bibelstellen. Und zu der Stelle aus Hesekiel 47 möchte ich euch sagen, da haben wir eine ganz tolle Predigt gehalten bekommen von Adrian Horner an unserem Leiter- und Mitarbeiterwochenende dieses Jahr. Und ich möchte euch diese Predigt wirklich anbefehlen oder euch ermutigen, diese nochmal anzuhören über diesen ganzen Abschnitt, weil sie sehr prophetisch ist und auch sehr relevant für uns als Regelgemeinde. Da hat er vieles gesagt und auch Fragen gestellt, die wir einfach für uns auch nochmal bewegen können. Und deshalb möchte ich heute einfach die Stelle in der Offenbarung mit uns anschauen. Offenbarung 22, 1 bis 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Jeweils eine und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wenn wir uns die beiden Bibelstellen anschauen, die andere habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber ihr könnt sie euch anschauen später, dann sehen wir, dass beide einen prophetischen Charakter über diesen Fluss, über diesen Strom haben, der vom Tempel Gottes fließt. Und wir lesen auch über die Beschreibung, was dieser Strom Gottes auswirkt, was er für eine Wirkung hat, dass er nämlich Blätter hat, die zur Heilung der Völker dient, dass er Früchte bringt und immer Früchte trägt. Und wir sehen, dass dieser Fluss also ein Bild ist, eine Metapher für Gottes souveräne Kontrolle über die Segnungen des Himmels. Er segnet uns und er ist souverän darüber, wie er uns segnet. Und es ist eine Metapher dafür, wie Jesus von sich selbst als Wasser des Lebens spricht. Und davon haben wir schon viel gehört dieses Wochenende, von dem Wasser des Lebens oder auch von dem Wasser überhaupt. Das war irgendwie so ein roter Faden durch das Wochenende. Und es ist auch eine Metapher für das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist also ein Bild oder eine Metapher, durch das der dreieinige Gott mit uns sprechen möchte und sich von sich zu uns sprechen möchte. Und ich möchte heute näher eingehen auf Jesus, demjenigen, der von sich sagt, dass er das lebendige Wasser ist. Und im Neuen Testament lesen wir in Johannes 4, wie Jesus der Frau am Brunnen begegnet. Und das Leben dieser Frau ist gezeichnet von tiefer Sehnsucht, von gescheiterten Ehen und von Ehebruch. Und Jesus kommt in ihr Leben hinein, er begegnet ihr am Brunnen und er spricht zu ihr, diesen Durst nach Leben, diese Sehnsucht, die du in dir hast, die kann nur ich dir stillen. Nur das lebendige Wasser, das ich für dich habe, kann diesen Durst stillen. Und ich möchte euch die Bibelstelle vorlesen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und wenn wir im Johannesevangelium weiterlesen, dann kommen wir zu der Stelle in Johannes 7, 38, wo es heißt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist auch ein bisschen das, worauf auch die Stelle in Hesekiel ausgeht, eben dass der Fluss durch uns fließt, dieses lebendige Wasser in uns fließt und unsere tiefste Sehnsucht stillt, aber dass es auch weiter fließt in unser Umfeld. So mit den beiden Bibelstellen, die ich gerade vorgelesen habe aus Johannes, aus dem Johannesevangelium, ist gemeint, wenn wir Jesus jeden Bereich unseres Lebens anvertrauen, wenn wir an ihn gläubig geworden sind, dann ist er der Herr über unserem Leben. Dann fließt sein Lebensstrom durch uns, die Stadt Gottes. Ihr erinnert euch an den Anfang, ein Strom gespeist von Bächen erfreut die Stadt Gottes. Wir sind mit dieser Stadt Gottes gemeint. Dieser Strom erfüllt uns und wir werden leben, auch unter Belagerung, auch unter Beschuss. Wir werden überleben durch diesen Lebensstrom, der Jesus ist in uns. Und wir können uns freuen, auch wenn Krieg um uns herum herrscht oder in uns herum herrscht. Und diese neue Fülle, dieses lebendige Wasser, diese Ströme lebendigen Wassers, die fließen durch uns hindurch. Und sie sind lebensspendend, sie sind heilsam und sie sind fruchtbringend für unser Umfeld. Und da möchte ich euch einladen, darüber auch später nachzudenken, was ist denn das Umfeld und was ist das trockene Land, zu dem dieser Fluss fließen soll durch uns hindurch. Das heißt, zusammengefasst, dieser Vers verweist einerseits auf Jesus, auf unsere Versöhnung mit Gott und auf die Fülle, die durch diese Beziehung mit ihm entsteht. Und es verweist aber auch auf eine Realität, die uns noch nicht die für uns noch nicht eingetreten ist. Das ist was, was noch in Zukunft auf uns wartet, wenn Jesus wiederkommt und wie wir in Ewigkeit mit ihm sein dürfen. Jetzt möchte ich weitergehen zu Vers 6. Da heißt es, Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Und ich möchte auf die Worte Mitte und Morgen anbricht eingehen. Wir haben jetzt schon erarbeitet, dass wir mit der Stadt Gottes gemeint sind. Das heißt, Gott wohnt in unserer Mitte, wenn wir das berücksichtigen, was ich zum Vers 5 gesagt habe. Er wohnt in uns drinnen als Gläubige, als seine Gemeinde. Jesus hat in uns Wohnung genommen, in unserem Innersten. Und das hebräische Wort für Mitte kann man so übersetzen als dem Ort, wo unsere tiefste Empfindungen sitzen, wo unsere Seele ist, wo unser geistliches Lebendigsein steckt. Oder für jemand, der nicht an Gott glaubt, wo sein geistliches Todsein steckt und sitzt. Und wenn Jesus in unserem Innersten ist, dann werden wir nicht wanken. So, genau. Und in diesem Vers spricht Gott seine Hilfe zu. Gott wird helfen, wenn der Morgen anbricht. Und es ist so, wenn man, also ich habe in den Kommentaren dann so gelesen, eben, dass es oft die Zeit war, der Anbruch des neuen Tages, dass dann die Städte angegriffen wurden, weil sie da am verwundbarsten waren. Und da spricht Gott seine Hilfe zu, in dieser Zeit, wenn der neue Tag anbricht. Und ich möchte erst mal ein bisschen darauf eingehen, was könnten denn für uns diese Angriffe des Feindes sein? Wie könnte das für uns heute aussehen? Und Debbie hat es schon so ein bisschen anklingen lassen. Natürlich beschäftigt uns auch die ganze Sache mit Corona und wie es eigentlich die ganze Weltlage auch verändert. Aber es können auch ganz persönliche Dinge sein, wie auch schon genannt, schwerwiegende Krankheiten oder schmerzhafte Verluste oder Zerwürfnisse mit anderen Menschen, die uns ja angreifen, weil da dieser Zerbruch von Freundschaften oder Beziehungen ist. Es können aber auch innerliche Stürme und Angriffe sein vom Feind Gottes. Dass plötzlich Fragen in unserem Innersten entstehen, meint es Gott wirklich gut mit mir? Das war ja die Frage, die der Satan Adam und Eva gestellt hat. Ich glaube, Gott meint es gar nicht so gut mit euch. Der enthält euch ganz vieles vor. Hat er wirklich gesagt? Oder eine Frage, wo ist er jetzt in meiner Situation? Hat er mich etwa vergessen? Und genau in diese Angriffe kommt Gott hinein und spricht seine Hilfe zu. Und mich hat dieses Wort, der Morgen bricht an, irgendwie beschäftigt. Irgendwie habe ich gemerkt, da steckt irgendwie mehr dahinter als nur dieser Wechsel von Nacht zu Tag. Da will Gott irgendwie was auch zu sagen. Und ich habe mir ein bisschen auch die Synonyme angeguckt. Es ist der Sonnenaufgang, der Tagesanbruch, das erste Licht. Und ich habe gelesen, dass wenn sich die Lichtverhältnisse verändern, also von Nacht zu Tag, dann sieht man den Morgenstern. Und bei manchen wird jetzt da was klingeln. Der Morgenstern. Sagt nicht Jesus über sich selbst, dass er der Morgenstern ist? Und es ist auch im letzten Kapitel der Bibel davon die Rede, in Offenbarung 22, und zwar dem Vers 16, sagt er, ich bin der leuchtende Morgenstern. Und ich hatte vorhin ganz spontan das Empfinden, auch nochmal das, was ich euch Frauen gestern Morgen geteilt habe, nochmal zu sagen. Und zwar war es so, Markus und ich lagen im Bett und wir haben gehört, wie Jona, mein Sohn, unser Sohn, in seinem Zimmer ruft und er ruft, Papa, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Und es muss irgendwie dunkel gewesen sein im Zimmer und er muss irgendwie total morgendlich verpeilt gewesen sein. Und in dem Moment dachte ich, ja, irgendwie lustig, dass er das so ausruft. Und oft ruft er eigentlich nach mir, aber da war es Papa. Und ich habe gemerkt, Gott sagt, da war es zu mir, für uns Frauen an der Konferenz oder für manche Frauen an der Konferenz, dass es manchen so geht wie, Vater, ich will dich finden, aber es ist so dunkel, ich finde dich nicht, wo bist du denn? Und da möchte ich die nächste Stelle vorlesen. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Haltet euch an Jesus Christus, den Herrn, und lasst euer Leben von ihm bestimmen. Das steht in Römer 13, Vers 12 und 14a. In Psalm 27, 1 lesen wir auch, dass Gott von sich spricht. Oder nee, der Psalmist schreibt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und wir haben auch gestern schon gehört, übrigens, es gibt immer wieder so Parallelen zwischen unseren Themen. Das finde ich sehr spannend, weil wir haben uns alle unterschiedlich und individuell vorbereitet und dennoch scheint Gott immer wieder Sachen auch zu wiederholen. Und ich denke, das hat schon seinen Sinn. In Psalm 119, 105 lesen wir, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind unter Beschuss oder wir wissen nicht, wo ist Gott jetzt? Wie kann ich ihn jetzt wieder finden? Wie kann ich wieder in seine Gegenwart kommen? Müssen wir nur auf Jesus schauen, den Morgenstern. Müssen wir in sein Wort schauen, weil sein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Können wir die Waffen des Lichts anziehen, damit unser Leben durch Gottes Wort, durch seine Wahrheit bestimmt wird. Dann stellen wir uns in sein Licht. Ich habe das am Freitag mal ganz bewusst getan. Die Sonne hat geschienen und ich habe mich in sein Licht gestellt. Ich glaube, dieses körperliche Vitamin D, von dem manchmal so die Rede ist, das gibt es auch bei Gott auf geistlicher Ebene. Wenn wir uns in sein Licht stellen, das ist einfach Balsam für unsere Seele ist. Es ist, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich möchte zu Vers 7 kommen. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Und da hat mich diese Stimme, die er erschallen lässt, angesprochen. Ich habe ein bisschen in der Konkordanz gesucht und bin auf eine Stelle aus dem 5. Mose gestoßen, 4,32. Da spricht Mose zum Volk Israel. Durchforscht doch einmal die ganze Geschichte von der Zeit, als Gott die Menschen auf der Erde schuf, bis heute, also bis damals. Aber man könnte es auch auf uns jetzt sagen, bis heute. Sucht von einem Ende der Erde bis zum anderen. Geschah denn schon einmal so etwas Großes oder hat man jemals zuvor etwas Vergleichbares gehört? Hat je ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer gehört, wie ihr, ohne zu sterben? Hat je ein Gott den Versuch gemacht, sich ein Volk durch Prüfungen, Zeichen, Wunder, Krieg, Respekt, einflößende Machtbeweise und schreckliche Taten aus einem anderen Volk zu holen, wie der Herr es in Ägypten vor euren Augen für euch tat. Er hat euch diese Dinge gezeigt, damit ihr erkennt, dass der Herr Gott ist und dass es keinen anderen Gott gibt. Gott lässt seine Stimme erschallen zur Rettung Israels, aber auch um Israels Feinde zu vernichten und um zu zeigen, er ist der einzig wahre Gott. Und so wird er auch uns aus den Händen des Feindes, aus Gefangenschaft, aus Unterdrückung erretten. Gott lässt seine Stimme erschallen, damit unsere Ehrfurcht vor ihm groß wird. Dass wir erkennen, dass der Herr, der Gott, der alleinige Gott ist. Und es niemand Vergleichbares gibt. Wir haben letzten Sonntag das Lied Niemand ist so gut wie du gesungen. Und es gibt niemand Vergleichbares zu ihm. Und diese erschallende Stimme, wenn er seine Stimme erschallen lässt, die bewegt uns ehrfürchtig, dieser Stimme folgen zu wollen und das zu tun, was sie uns sagt. Und ich habe noch eine letzte Bibelstelle aus Jesaja 33, wo Debbie auch vorhin so ein bisschen diesen Bezug hergestellt hat zwischen dem Psalm und dem Kapitel aus Jesaja. Er wird dir ein reicher Vorrat an Rettung, Weisheit und Erkenntnis sein. Gottesfurcht wird dein Schatz sein. Da denkt man, was? Wenn ich Gott fürchte, das wird mein Schatz sein. Unter Schatz stellen wir uns was anderes vor, Perlen und Diamanten und Gold und sonst was. Aber es ist so gemeint, wenn wir Gott fürchten, dann wird seine Stimme unser Leben bestimmen und es wird uns gut gehen. Und Königreiche können wanken, Völker können toben, aber wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde.
Funktioniert das Mikro? Was sagst du? Hast du es an? Meins ist auch an. Ist auch richtig. Man hört es? Ah, okay. Also, wenn man mich hört, dann kann ich starten. Genau, ich darf die nächsten drei Verse mit euch zusammen anschauen. Und ich fange gleich an mit Vers 9. Da geht's weiter mit. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet hat auf Erden. Und ich habe so gedacht, wir predigen Gott gerne als den liebenden Vater und den treuen Freund, als unseren Helfer und Tröster. Und er ist auch all das, aber er ist eben auch, wie diese Verse ihn beschreiben. Er ist der, der Verwüstung anrichten kann auf Erden. Er ist nicht so der Kuschelgott, den wir manchmal gerne hätten. Das hebräische Wort, das da an dieser besonderen Stelle steht für Werke, oder die Elberfeld übersetzt es mit Großtaten, es kommt in der Form in der Bibel nur zweimal vor und beide Male geht es um furchterregende Dinge, die Gott tut. Schlachter spricht da von Verwüstung, Elberfelder von Entsetzen, und ich glaube, so die Kombination verdeutlicht ganz gut, um was es hier geht. Der Begriff taucht meistens dann auf, wenn Gott sein Volk oder andere Völker richtet und sie nicht zu ihm umkehren wollen. Dann ist Entsetzen und Verwüstung die Folge. Und ich muss bei diesem Wort Entsetzen oder Verwüstung die Berichte zur Sintflut denken. Diese Geschichte, die ist ja so beliebt in Kinderbibeln. Das findet man nicht in jeder Bibel so schön mit den Tieren und so. Aber wenn man sich mal wirklich anschaut, was da abgegangen ist, dann passt das Wort Entsetzen eigentlich ziemlich gut. Die Menschen zur Zeit, in der Noah lebte, waren so gottlos und es war so schrecklich, was die alles getan haben, dass Gott es nicht mehr ertragen konnte. Und er hat ihn Noah und die Arche als Warnung geschickt. Viele Jahre lang, da gehen die Spekulationen oder die Überlegungen auseinander, wie viel es war, aber es waren wirklich viele Jahre, hat Noah an dieser Arche gebaut und viele Jahre hatten die Leute Zeit, umzukehren, aber keiner hat es gemacht, außer Noah und seiner Familie. Und dann kommt diese Flut und die gesamte Menschheit ertrinkt in den Fluten bis auf Noah und seine Familie. Und was da in den Kinderbibeln auch so nett dargestellt und verpackt wird, ist eigentlich total das Grauen, wenn man sich das mal überlegt. Und dieser Vers kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung und Entsetzen anrichtet auf Erden. Der ist eine Einladung und auch eine Mahnung, uns daran zu erinnern, wie Gott bereits gewirkt hat, wie er Gericht geübt hat und wie er ganze Städte und ganze Völker in Schutt und Asche gelegt hat. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann kann das, wie Lydia auch schon gesagt hat, eine Ehrfurcht vor Gott bewirken, die uns demütig macht. Und es kann aber auch unser Vertrauen stärken. Dieser mächtige Gott, er ist auf deiner Seite. Eigentlich stimmt das nicht. Er ist nicht auf unserer Seite. Wir sind auf seiner Seite. Gott ist der Herrführer, der Herr der Herrscher, wie es Debbie auch gesagt hat. Er kämpft an vorderster Front für uns und wir stehen hinter ihm. Nicht er ist auf unserer Seite, sondern wir sind auf seiner Seite. Und dann geht es weiter mit Vers 10. Spricht weiter über diesen Gott, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Und dieser Vers zeigt uns dann plötzlich eine ganz andere Seite von Gott. Sie zeigt ihn als den Friedensstifter, als den, der die Kriege und den Kampf beendet. Und manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, ja, Gott und sein Wesen widersprechen sich irgendwie. Zuerst der kämpft und der Entsetzen verbreitet, dann plötzlich der Friedensstifter. Und genau das ist das Schöne an Gott. Gott ist nicht eindimensional. Gott ist nicht nur liebevoll und barmherzig, Gott ist auch gerecht. Gott ist zweidimensional, dreidimensional, vierdimensional. Er hat so viele Seiten, die wir an ihm erkennen dürfen. Und er ist eben nicht nur dieser Kuschelgott, er ist auch der Entsetzen verbreitet auf Erden. Er ist aber auch der Frieden stiftet. Und ich finde es erstaunlich, dass hier nicht steht, Gott macht einfach die Feinde platt sondern er entwaffnet sie. Er zerstört ihre Waffen. Die Elberfeld-Übersetzung fand ich da noch ein bisschen schöner. Da steht nicht einfach nur, er beendet den Krieg, sondern er beschwichtigt ihn. Und das hebräische Wort, das an der Stelle steht, für beschwichtigen, das ist Schabbat. Und das Wort kennen wir alle vom Sabbat. Das ist der Tag, an dem Gott von seiner Arbeit geruht hat, ganz am Anfang, als er die Erde gemacht hat. Und das zeigt auch, dass hier in diesem Vers im Psalm 46, dass Gott Ruhe reinbringt, wo vorher nur Kampf und Krieg geherrscht hat. Und wir hier, wir erleben das Gott sei Dank nicht hautnah, was es heißt, im Krieg zu leben, aber so die Kämpfe in unserem Innern, die kennt, glaube ich, jeder. Darüber hat Debbie auch schon geredet. Gott ist der Ruhestifter, der auch dein Herz zur Ruhe bringen kann. Wenn du das Gefühl hast, du bist im Kämpfen oder umzingelt. Und mir ist an der Stelle noch Jesaja 54 eingefallen. Das ist die Stelle, wo Gott davon spricht, dass er sein Volk wieder aufnimmt wie eine Frau, die verstoßen war. Und ich fand das so schön und deswegen möchte ich noch einige Verse daraus mit euch teilen. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete. Und dann weiter hinten. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Ich fand dieses so schön, dieses Sturmbewegte. Und dieses Wort wird in anderen Stellen der Bibel auch mit unruhig übersetzt. Und ich finde das so einen tollen Zuspruch. Gottes Gnade wird nicht von uns weichen. Und keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird Erfolg haben. Wir dürfen in Bedrängnis zuversichtlich sein. Gott steht uns zur Seite. Und nicht nur das, in dem Vers geht es auch noch weiter. Wir sind nicht nur geschützt, sondern Gott hat uns auch Autorität gegeben. Das ist unser Erbe als seine Kinder. Und dazu passt auch Römer 8, 31, den wir alle kennen und wo wir vorher auch davon gesungen haben. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Und das haben auch die Bewohner von Jerusalem erlebt, als sie von Feinden umzingelt waren und bedrängt wurden. Und so entstand dieser Psalm. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und das ist der Vers, der wahrscheinlich am bekanntesten ist aus dem Psalm, der gerne dann auch so aus dem Kontext gezogen wird und auf Tassen und T-Shirts oder Kissen landet oder so. Und vielleicht liegt es auch daran, dass er der einzige Vers ist in dem ganzen Psalm, wo Gott selbst spricht. Die anderen Verse reden alle über Gott, aber da spricht Gott rein. Und es ist, wie wenn Gott Stellung nimmt dazu, was in den Versen davor über ihn gesagt wurde, um es nochmal uns zu unterstreichen und zu unterstützen. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich in der Übersetzung, wie wir ihn gelesen haben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Die Elberfelder übersetzt hier mit Last ab und erkennt. Ablassen meint auch loslassen, mit etwas aufhören. Darüber hat die Debbie ganz toll am Freitag geredet. Und wenn wir das als Christen lesen, dann haben wir das Gefühl, dieser Vers ermutigt uns, zur Ruhe zu kommen und Gott sein Ding machen zu lassen. Zumindest ging es mir so. Und wir haben auch am Frauenwochenende jetzt ganz viel Tolles darüber gehört, was es bedeutet, zur Ruhe zu kommen vor Gott und ihn Gott sein zu lassen. Aber Gott sagt es nicht nur zu seinem Volk, zu denen, die er beschützt, dass sie ruhig auf ihn vertrauen können, sondern der Vers ist auch an die tobenden Völker gerichtet, an die Feinde und an die Bedränger der Stadt Gottes. Das ist kein sanftes, seid doch bitte mal alle ein bisschen leiser, ihr lieben Feinde und Bedränger. So spricht Gott nicht. Gott sagt, schweigt. Seid still, lasst ab von dem, was ihr tut. Hört auf, gebt auf. Erkennt, dass ich Gott bin und ich ihr. Und Gott spricht dann weiter. Er wird erhaben sein. Elberfelder sagt, erhöht sein unter den Nationen. Und ich fand, das ist auch irgendwie ein schöner prophetischer Hinweis auf Jesus' Sieg am Kreuz. Er wird erhaben sein auf seinen ultimativen Sieg über den Tod, seine Auferstehung, seine Wiederkunft und sein auf dem Thron sitzen in Ewigkeit. Und das kann uns auch entspannt machen. Gott wird erhöht sein. Wir müssen das nicht machen. Er sagt von sich, ich werde erhöht sein. Ich bin Sieger und er kämpft für uns. Und ich habe euch noch eine Stelle aus Jesaja mitgebracht. Ich bin ein bekennender Jesaja-Fan. Und da spricht Gott zu seinem Volk. Aber wenn wir zu seinem Volk gehören, dann dürfen wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Da sagt Gott, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und dem Heiligen wohne ich. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen. Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Und ich finde, es passt auch wieder ganz schön zu diesem Vers, wo wir gesehen haben, dass Gott der Friedensstifter ist. Er ist der, der Entsetzen verbreitet auf Erden, aber er ist auch der Frieden bringt. Und der Vers, ja, ich fand es so toll, so Gott, der Erhabene, der von sich sagt, ich werde erhöht sein, ich bin der, der in der Höhe thront, in der Hohe wohnt, in seinem Heiligtum, der spricht davon, dass er sich erniedrigt und dass er zu denen kommt, die Trost und Frieden brauchen. Und wie Gott da in diese Situation reinspricht, in dem Psalm mit diesem Seid still, da musste ich auch an Jesus denken, an die Situation, wo er den Sturm gestillt hat, als er mit seinen Jüngern auf dem See war. Und seine Jünger, viele von ihnen waren erfahrene Fischer, also denen konnte so schnell kein Sturm was anhaben. Aber der Sturm, in dem sie da waren, der ließ sie fürchten, dass sie ertrinken. Und was macht Jesus in der Situation? Er schläft. Er, der die Ruhe selbst ist, er schläft. Und als sie ihn dann wecken, dann lesen wir in Markus 4, und er, Jesus, stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und ich fand, es ist, als ob da die Elemente und die Naturgewalten ehrfürchtig schweigen, weil sie erkennen, wen sie da vor sich haben, mich ein Schöpfer. Gott ist auch Herr über die Stürme in deinem Innern. Jesus ist auch der Herr über die Stürme in deinem Innern. Auch sie müssen schweigen, wenn Jesus spricht. Verstumme. Ja, und ein Gedanke, der mir noch kam, den ich auch irgendwie wichtig fand und den ich noch mit euch teilen möchte zum Schluss, ist, dass Schweigen und Loslassen auch eine Form der Anbetung sein kann. Ähnlich wie der Sturm und die Wellen in dieser Situation, wo Jesus gesprochen hat, geschwiegen haben. Ehrfürchtig geschwiegen haben. Und wir machen das so in unseren Gottesdiensten recht wenig. Man kennt es eher so von so Schweigeminuten, wo dann so kollektiv in der Zeit geschwiegen wird. Aber wir kennen zum Beispiel Lieder, die davon singen. Wir haben heute eins gesungen, Mutig komme ich vor den Thron. Da haben wir in einer Zeile gesungen, all unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Und ich finde es so mächtig irgendwie. Und auch, es macht mich auch so demütig zu wissen, all das, was ich Gott an Lob bringe und das all das, was ich über ihn sage, das reicht nicht aus, um ihn zu ehren, so wie es ihm eigentlich gebührt. Mir ist dann noch die erste Strophe von dem Kirchenlied eingefallen, Gott ist gegenwärtig, habe ich euch noch mitgebracht. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Und ich habe so in der Vorbereitung zu Psalm 46 noch eine Auslegung von Spurgeon gelesen und der hat es super ausgedrückt, wie ich finde, so in einem Satz. Hat er geschrieben, und da niemand würdig sein, also Gottes Wesen verkünden kann, so ehrt ihn durch ehrfurchtsvolles Schweigen. Ja, und das Schweigen aus Ehrfurcht, das sehen wir auch im Alten Testament an verschiedenen Stellen. Ich habe euch eine Stelle noch, einen Psalm noch mitgebracht und dann noch eine Stelle aus der Offenbarung, wo es um die Stille geht, aus Ehrfurcht vor Gott. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion. Und in der Offenbarung ganz zum Schluss, als das Lamm das siebte Siegel auftat, da heißt es, als das Lamm das siebte Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Und wir müssen jetzt keine halbe Stunde schweigen, aber ich ich dachte, es wäre schön, wenn wir vielleicht einfach mal einen Moment gemeinsam schweigen, um Gott auch einfach diese Ehrfurcht auszudrücken und ihm zu zeigen, dass wir ihn als unseren Gott anerkennen, dass wir ihn als den Herr der Herrscherin anerkennen. Und das ist natürlich jetzt was Äußerliches, was wir da tun, aber ich möchte euch ermutigen, das auch innerlich zu tun. Man kann natürlich schweigen und innerlich rebellieren, das geht auch, dann merkt es keiner außer Gott. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich euer Herz auch bereit zu machen für diesen großen Gott, den wir auch mit ehrfurchtsvollem Schweigen einfach ehren dürfen. Genau, Lisa wird dann zum Abschluss nochmal den ganzen Psalm mit uns lesen und wir dürfen jetzt einfach im Moment ehrfürchtig vor Gott einfach mal ruhig sein.
Psalm 76, dem Vorsänger, von den Söhnen Koras auf Alamot, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinen Ungestümen. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker tobten, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg.